Hallihallo allerseits, Zeit für unser Abendgebet. Ihr Lieben, wir beginnen mit der Lesung eines weiteren Buches. Ein Buch, das schon fast 100 Jahre alt ist und das Leben und Wirken des Wegbereiters in Iran, Zoroaster oder auch Zarathustra genannt, schildert. Und es heißt in dem Buch im Klappentext: Als Zoroaster geboren wurde, war in Iran der Götterglaube zwar noch lebendig, doch drohte sein Zerfall. Irrglauben kam auf. Es war Zoroasters Bestimmung, als Wegbereiter für das Licht der Wahrheit das Volk von Iran vor Irrglauben zu warnen und weit darüber hinausreichend mit diesem Volk die Menschheit weiterzuführen, zum Glauben an Gott, sie zu bereiten für die Zeit des Endgerichts und für das Kommen des Sayoshiant, des Helfers. Ohne anfänglich von seiner Aufgabe zu wissen, erkennt Zoroaster sie erst in der Einsamkeit der Bergwelt und findet den Weg zu ihrer Erfüllung. Der interessierte Leser verfolgt mit Spannung, wie sich Zoroaster hier der falsche Wegbereiter entgegenstellt. Verbunden mit dem Weben und Wirken der Schöpfung findet Zoroaster die Offenbarungen der Wahrheit. Dann beginnt sein Wirken. Aus Verkommenheit und Irrwahn sollen die Menschen zu reinen Sitten geleitet werden, damit sie nach und nach zum Erfassen lichter Wahrheit geführt werden können. Mutig geht Zoroaster seinen Weg. Zu rechter Zeit findet er die Gefährten, die er zu seinem Werke braucht. Er empfängt Hilfe und Weisungen aus höheren Sphären und wächst innerlich an seiner Aufgabe. Das Volk von Iran reift. Es wird fähig, die von Zoroaster aus dem Licht empfangenen Gebote aufzunehmen und im tätigen Leben zu verwenden. Im Alter schließlich zeichnet Zoroaster auf, was er aus der Weisheit des Lichtes an Offenbarungen empfangen durfte, gipfelnd in der Verkündung des Helfers, des Saoshiant, für die Zeit des Endgerichts. Er bedient sich dazu einer Bildersprache, die er immer mehr erweitert und in dünne Steinplatten ritzt. Nicht nur in der Schönheit der Sprache und in der Klarstellung geschichtlicher Vorgänge liegt der Wert des Buches Zoroaster, sondern noch vielmehr in dem Erleben der Größe göttlicher Führung und Weisheit, die jedem Volke den Wegbereiter sendet, den es braucht, um zu reifen, und der ihm von den Wahrheiten kündet. Diese Zeilen sind dem Buch vorangestellt und dieses Buch gehört in die Reihe Verwehte Zeit erwacht. In ihr werden die unmittelbaren Hilfen und die geistige Führung gezeigt, die der Menschheit von ihren Anfängen an aus dem Licht zuteil geworden sind. Die Darlegungen umfassen irdische, aber auch außerirdische Vorgänge. Die am Schluss des Buches stehende Zusammenstellung der einzelnen Bände im Inhaltsverzeichnis gibt im Großen eine Übersicht über Gestalten und Ereignisse innerhalb dieses weitreichenden Kreislaufes. Die Entstehung der Niederschriften ist wohl für die heutige Betrachtungsweise ungewöhnlich. Der Inhalt der Bücher ist empfangen, nicht erdacht. Als Voraussetzung mag die Erkenntnis gelten, dass in der Schöpfung nichts verloren geht, dass alles lebendige Geschehen unverwischbar bewahrt bleibt. Die Fähigkeit zur Aufnahme und Niederschrift jedoch erhielten berufene Menschen, in der Nähe Abdroschins, des Bringers der Gralsbotschaft im Lichte der Wahrheit. Daher wird auf Autorennamen verzichtet. Dieses Aufgenommene folgt stets ganz bestimmten Entwicklungsfäden der Geschehnisse. Sie sind für jede der empfangenden Personen von anderer Art. Einige gleiche Vorkommnisse werden aus diesem Grunde von verschiedenen Seiten beleuchtet. Während die eine Schilderung vom geistigen Standpunkt aus, also von oben nach unten gesehen, betrachten und berichten darf, gibt die andere das Gleiche vom Irdischen ausgehend wieder. Die Richtigkeit des Dargebotenen vermag jeder unvoreingenommene Leser in sich selbst zu erleben. Er wird spüren, dass nicht Fantasie die Feder führte, sondern echtes, aus geheimnisvoller Versunkenheit erwachtes Geschehen. Staunend, vielleicht tief bewegt, vermag er gewahr zu werden, wie die Schleier vor einer großen, entscheidenden Vergangenheit sich heben, wodurch er zu geistiger Weitsicht und zur Erkenntnis der Zusammenhänge bis zu dem Ringschluss in heutiger Zeit gelangen kann. Für alle in der erwähnten Buchreihe beschriebenen außerirdischen Vorgänge gibt das Werk im Lichte der Wahrheit nach den Schöpfungsgesetzen eine folgerichtige und lückenlose Bestätigung. Die Verschiedenheit der Auffassungen über Lehre und Wirken der bekannten Verkünder, ja über das Wort der Wahrheit des Gottessohnes Jesus, macht einen besonderen Hinweis erforderlich. Kein Leser braucht zu befürchten, dass er dem Zwiespalt verschiedener Religionsrichtungen anheimfalle. So wie die Lehren einst von diesen Weisen gegeben wurden, angefangen bei Jalfta in dem Buch Ephesus, bis zu Krishna, Zoroaster, Lao Tse, Buddha, auch noch manchen anderen, liegt darin ein klarer, einheitlicher Weg geistiger Führung der Erdenmenschheit aus dem Licht. Abdroschin schreibt hierzu in einem Vermächtnis Folgendes: Wenn die Menschen in dem Laufe der Jahrtausende nicht immer so gehandelt hätten, wie sie jetzt noch tun, wenn sie nicht alles, was ihnen zur Hilfe werden sollte, immer wieder umgebogen haben würden, um es ihrem Menschensinn und ihren Erdenwünschen anzupassen, so würde jetzt nur eine einheitliche Lehre hier auf Erden sein, die aus dem Willen Gottes kommt. Es würden nicht so viele Arten von Bekenntnissen in Geltung stehen. Alles, was bisher an Lehren auf die Erde kam, würde vereint nur eine Treppe bilden zu dem Sockel, den die Wahrheit einzunehmen hat, wie es in vielfachen Verheißungen den Menschen oft verkündet worden ist. Es gäbe nicht Verschiedenheiten in den Auffassungen und noch weniger in diesen Lehren selbst. Denn alle Lehren waren einst von Gott gewollt, den Einzelvölkern und den Ländern genau angepasst und ganz nach deren jeweiliger Geistesreife und Empfänglichkeit geformt. Die Bringer aller Einzellehren waren Wegbereiter für das Wort der Wahrheit selbst. Zitat Ende. Und nun beginnen wir mit dem Lesen des Buches. Der Seher öffnet weit sein Auge und schaut. Aufsteigt vor seinen Blicken Leben, das sich unverwischbar eingegraben hat in dieser großen Schöpfung Buch. Zoroaster. Aus dem Leben und Wirken des Wegbereiters in Iran. Da, wo aus unzähligen sprudelnden Quellen sich der wilde Karun bildete, um sich dann tobend und brausend über die Felsen abwärts zu ergießen, lag mitten zwischen drohendem Gestein eine große Ebene. Dichte Gebüsche des stacheligen Tragans umschlossen sie, so dass Wege durch diese Stachelpolster hindurchgehauen werden mussten, damit ein Menschenfuß imstande war, die Ebene zu betreten. Nur zu der Zeit, wenn Sonnen- und Mondgott sich in die Herrschaft über die Tage der Menschen brüderlich teilten, war diese weite Fläche von Grün überzogen. Dann aber war sie auch unsagbar schön. Wie Edelsteine funkelten die Gräser und Moose, die ihr kurzes Dasein von 2 Monaten lichttrunken genossen. Die Stachelbüsche schmückten sich mit süß duftenden sonnengelben Blüten, die an die zarten Sonnenvögel gemahnten, die auf bunt bemalten Schwingen die Blüten umflogen. Dann kamen die Menschen in Scharen in diese wundervolle Gegend, wo sie eine Stelle in den wilden Felsen fanden, an der sie nächtigen konnten, errichteten sie Lagerplätze. Der Atravan, der Priester, gestattete nicht, dass sie auf der Ebene länger verweilten. Sie war dem Sonnengotte Mitra heilig, dem lichten, gütigen Gott, der Segen spendete und die Menschen liebte. Darum fanden auch hohe, herrliche Feste zu seinen Ehren statt. Die Felsen hallten von dem Jubel der Menschenstimmen wider. Die Lieder sangen zu seinem Preis. Manchmal antwortete aus der Ferne das Brüllen eines Löwen. Aber das ließ kein einziges Herz ängstlich schlagen. Solange man auf Mitras Platz war, durften die reißenden Tiere sich keinem Menschen nahen. Eifrig war der Atravan beschäftigt, mit seinen Gehilfen, den Mobets, die Steinhaufen zu rüsten, auf denen bei Einbruch der Dunkelheit die heiligen Feuer entzündet werden sollten. Nur die 2 ältesten Mobets durften ihm dabei helfen. Sie mussten ein fleckenloses Leben führen, denn nur ganz reine Hände durften die heiligen Steine berühren. Die übrigen 5 Mobbits, deren Jüngster kaum dem Knabenalter entwachsen war, liefen hierhin und dorthin, um Schlangen und Mäuse zu töten oder auch nur zu verscheuchen. Die Lagerplätze der nach Hunderten zählenden Andächtigen wurden bereitet. Niemand aber hätte gewagt, sich Mitras Garten eher zu nahen, als bis der Gesang des Atravan das Zeichen zum Beginn des Festes gab. Sorgsam waren die hohen Steinhaufen geschichtet, nachdem der Atravan genau die Himmelsrichtungen festgelegt hatte. Einer stand dort, wo die goldenen Strahlen des Morgens das Grau aus Maonas Reich verscheuchten. Das war der größte von allen. Der nächste stand genau gegenüber, die beiden anderen rechts und links, alle in gleichem Abstand voneinander. In der Mitte des Platzes waren im Dreieck 3 Steinhaufen errichtet. Unter Hersagen von Gebeten an Mitra stellte der Atravan auf jede dieser Opferstellen eine tiefe eiserne Schale, die mit dürren Zweigstückchen gefüllt war. Alle 7 Mobbets mussten nun Bündel der stachligen Traganzweige bereiten, mit denen sie während der ganzen Feier Ungeziefer abzuwehren hatten. Damit kein Mensch sich daran verletze, mussten sie sie hochhalten, bis sie benützt würden. Das war manchmal anstrengend, aber Mobbit sein zu dürfen, war eine hohe Ehre. Nicht nur für den Jüngling selbst, sondern auch für die ganze Familie, sodass jeder gern die Mühe auf sich nahm. Inzwischen war der Atravan hinter einem Felsvorsprung getreten und hatte sich zur Feier gekleidet. Er trug ein weißes Wollgewand ohne jeglichen Schmuck. Die Stirn umgab ein kostbarer Reif, so dicht ausgelegt mit stumpfen blaugrünen Steinen, dass von dem Gold, aus dem er geformt war, nichts zu sehen war. Er trat in die Mitte des Platzes und schlug in die Hände. Hinter einem anderen Felsen traten 4 weiß gekleidete Jungfrauen hervor. Silberne Stickerei zierte ihre Gewänder, die lose fließend ihre schönen Gestalten umhüllten. Ketten von blaugrünen Steinen trugen sie mehrfach um den Hals und durch die blauschwarzen, zu Zöpfen geflochtenen Haare geschlungen. In den Händen hielten sie goldene Gefäße mit kostbarem Öl, mit dem sie unter den Gebeten des Atravan die Schalen auffüllten. Er rief Atar an, den Gott der Flammen, dass er der Feier gnädig sei. Ein jüngerer Bruder Mithras war Atar, der von dem Älteren alle Glut erhielt, deren er bedurfte. Also stand zu hoffen, dass er keine Mithra-Feier stören würde. Der jüngste Spross dieser Feuerbrüder war Traedvana, der Blitzgott, der unruhigste, unbeherrschteste von ihnen allen. Nun war alles zur Feier bereit. Die jüngste der Priesterinnen trat auf den Atravan zu und legte ihm ein kostbar besticktes, weißseidenes Tuch so über das Gesicht, dass es Mund und Nase deckte, damit der Atem des Mannes die heiligen Feuer nicht traf. Die Priesterinnen bedurften solchen Schutzes nicht, ihr Atem galt als rein. Feierlich schritten die vier Jungfrauen hinter den Felsen und brachten von dort eine Schale mit Feuer, aus der sie, während der Atravan unausgesetzt betete, Brände in die sieben Schalen legten. Als die letzte Opferschale flammte, verstummte der Priester. Die älteste der Jungfrauen aber trat an seiner Statt zu den drei Mittelflammen, hob Arme und Hände und bat die Götter um ihren Segen. Rein wie die Flamme, die alles Böse verzehrt, lasse unsere Herzen sein, ihr Hohen, flehte sie in vorgeschriebener Weise. Sendet den Geist heiligen Feuers in uns, dass es uns ausbrenne und läutere. Dann trat sie an die östliche Schale, während die Gefährtinnen die drei anderen äußeren Flammen betreuten und der Atravan in der Mitte stehen blieb. Mit lauter Stimme begann er darauf einen Gesang, der Atar und Mithra gemeinsam verherrlichte. Nun strömten die Feiernden herbei. Von allen Seiten kamen sie, teils über Felsgrate kletternd, teils durch die Wege im Gebüsch schlüpfend, trotzdem aber würdig und voll angeborenem Anstand. Eine Seite des Platzes nahmen die Frauen ein, die in vielfarbige Gewänder gekleidet, mit schönen Ketten und Stirnreifen geschmückt, ein buntes Bild boten. Gegenüber standen die Männer. Prächtige Gestalten, groß und schlank gebaut, die Gesichter sonnengebräunt. Sie trugen reich mit Silber verzierte schwarze Gewandung, über die die meisten ein Wolfsfell gelegt hatten, das durch eine silberne Kette zusammengehalten wurde. Hohe Fellmützen trugen sie auf dem Kopf, im Nacken waren ihre Haare abgeschnitten. Wer stand? Stimmte sofort in das Lied des Atravan ein, so dass ein voller Chor von Männer- und Frauenstimmen zum Himmel emporbrauste. Als der Gesang beendet war, brachte die älteste Priesterin einen silbernen Becher und einen ebensolchen Krug mit dem Saft der Hamao-Pflanze zum Atravan, der beim Sprechen von Gebeten den Becher füllte, davon trank und ihn dann weiterreichte. Jeder erwachsene Mann durfte einen Schluck des Getränkes nehmen. Von Zeit zu Zeit brachte einer der Leute den geleerten Becher zu der Priesterin, die ihn wieder füllte. Das alles ging in großer Feierlichkeit, in würdigem Schweigen vor sich. Als alle Männer einen Schluck Hamao erhalten hatten, goss die Priesterin den übrigen Saft über die Opferschale an ihrem Platz. Bläulicher Rauch stieg empor, zu eigenartigen Gebilden sich formend. Es waren nur wenige Augenblicke, in denen dies geschah, aber sie genügten der Jungfrau allerhand zu sehen, was sie nun mit leicht singender Stimme kündete. Gebannt lauschte die Menge. Entnahmen sie doch den Worten der heiligen Kündung etwas Besonderes für ihr eigenes Leben während der nächsten 12 Monate. Als sie geendet, brach die Menge in jubelnde Rufe aus. Dank sollten sie bedeuten, Dank an den Sonnen- und Lichtgott Mitra, der ihnen wieder Verheißungen für die nächste Zeit gespendet hatte. Ein Zuruf des Atravan setzte diesen Kundgebungen ein Ende. Die 4 Priesterinnen traten zu den Mittelflammen und stimmten einen Gesang an zu Lob und Preis von Dianitra, der reinen, holden Frau. Danach sprach der Atravan ein langes Gebet und in feierlichem Zuge entfernten sich die Priesterinnen mit den Frauen. Diese entzündeten ein bereitgehaltenes Bündel trockener Reiser an der ihnen zunächst befindlichen Opferflamme. Gleichsam, als wollten sie das Feuer für den häuslichen Herd von heiliger Flamme speisen lassen. Die Männer aber lagerten sich im Kreise. Vergorener Hamoa-Saft wurde in steinernen Krügen gebracht, aus denen die Männer nach Belieben in langen Zügen tranken. Es kam nie vor, dass einer von ihnen des berauschenden Getränks zu viel nahm. In Mitras Garten war man bedachtsam. Der Atravan ließ sich ein Bündel Felle bringen, auf dem er sich niederließ. Auch die Mobits kamen dazu. Die Nacht war hereingebrochen. Maonya schickte zitternde Strahlen vom dunkelblauen Himmel hernieder. Da waren keine Schlangen mehr zu fürchten. Andere Tiere aber hielten die Flammen fern. »Erzählen, erzählen«, erscholl ermunterter Zuruf. Ein Weilchen ließ sich der Atravan noch bitten. Das musste so sein. Dann schaute er zum Himmel empor und begann. »Ihr Männer von Iran, ihr wisst, wie einst diese Welt geschaffen wurde. Der weise, heilige Geist Ahura Mazda lebte ganz allein in den 7 Himmeln. Einsam war es um ihn, unermesslich weit dehnten sich seine Reiche, aber er war allein, ganz allein. Da beschloss er, etwas zu erschaffen, was ihm Freude machen könnte. Er erdachte sich Wesen, und wie er sie erdachte, so waren sie da. Zuerst dachte er Mitra, die leuchtende Sonne, denn Ahura Mazda liebte alles Helle. So liebte er auch Mitra am meisten von allen Göttern, die er geschaffen. Neben Mitra stellte er Maonya, den Gott des blassen, stillen Mondes. Er sollte sich mit Mitra die Tage teilen. Sein Licht ist nicht so gewaltig wie das Mitras. Darum sollte er den Tagesanfang, den wir Menschen Nacht nennen, übernehmen, damit das Leuchtende ihm folge. Aber sein Licht ist zu schwach. Manchmal verlöscht es ganz. Seht, wie seine Strahlen zittern. Das sah Ahura Mazda und gab ihm Hilfe. Tishtriya. Mit dem leuchtenden Mantel stellte er neben ihn. Nicht zu zählen sind für ein Menschenauge die blitzenden Sterne, die des Sternengottes Mantel schmücken. Da bat Mitra, »Herr, du hast Maonya einen Bruder gegeben. Schenke mir auch einen, damit ich nicht allein bin.« Ahura Mazda willigte ein. Aber nicht zur Hilfe gab er Mitra die Geschwister, die sein Wunsch ihm beschert. Hüten sollte er die Wilden, Atar, den Feuergeist und Traedwana, den Blitzgott. Aber Mitra freute sich, dass sie leuchtend waren, wie er. Flammenbrüder sind wir, rief er über alle Welt. Und Ahura Mazda schuf den Luftgott Wein, der mit weitem Mantel daherbraust, in dessen Falten die Winde verborgen sind, warme und kalte, sanfte und starke, ein ganzes Geschlecht beweglicher Gesellen. Sie spielen mit den Flammen und lehren, sie tanzen. Aber Maonias Strahlen sind ihnen zu blass. Nun dachte Ahura Mazda an klares, sprudelndes Wasser, wie es perlend dahintänzelt, wie es plaudert und lacht, singt und braust. Und als er dachte, formte sich eine liebliche Frau. Singend und lachend, mit Perlengeschmeide im langen Haar, stand sie vor dem weisen Gott, der sie erdacht. Ardvisura Anahita, die Wonnereiche. Auf einmal war Leben in den sieben Himmeln, frohes Leben. Aber Ahura Mazda dachte daran, dass er seine Einsamkeit mehr geliebt habe als jetzt das sprühende Leben. Und er dachte sich eine Welt, in der die Götter herrschen sollten. Von oben wollte er hinabschauen, wollte die Einzelnen rufen, so oft er Sehnsucht nach Gesellschaft hatte. Seht, ihr Männer von Iran, so entstand die Erde, unsere Erde, auf der wir leben. Felsen, Wasser und Pflanzen hatte Ahura Mazdas Denken erschaffen. Und die Götter spielten mit der Erde lange, lange Zeit. Ein Mensch kann gar nicht so weit denken, wie diese Zeit zurückliegt. Ahura Mazda war zufrieden. Die Götter waren beschäftigt und störten ihn nicht. Und gerade als er das dachte, da kamen sie und baten: Herr, setze Wesen auf die Erde, die uns untertan sind. Wie sollen sie beschaffen sein? Fragte der weise Gott gütig. Sie sollen uns ähnlich sein, bat Ardvisura Anahita, die Liebliche. Lass sie ganz anders sein, plump und ungestalt, aber stark und mutig, so dass wir Spaß an ihnen haben, rief Atar. Da dachte Ahura Mazda zwei Wesen, den Menschen nach Anahitas Bitte, den Stier nach Atars Wunsch. Und die Götter freuten sich und waren zufrieden. Wieder vergingen unendlich lange Zeiten. Sie brachten reichen Wandel auf der Erde, denn immer wieder lenkten die Götter das Geschehen hier unten in anderer Weise. Der Mensch hatte sich vermehrt, es waren viele Arten von Menschen entstanden, ebenso war es dem Stier ergangen, aus dem alle die Tiere geworden sind, die ihr kennt. Von diesen Tieren hatten alle Götter besondere Arten unter ihre Herrschaft begehrt, das wisst ihr ja. Die Vögel gehören Wein, die Fische, Schlangen und Frösche der lieblichen Anahita. Nun schwieg der Atravan. Die Krüge waren geleert.